Also die Impfgegner werden sich ja wohl den Teufel tun, sich jetzt impfen zu lassen, wenn ihnen gesagt wird, es wird eh keine Bußgelder geben, weil wir es so erreichen.
Pieks, 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 pieks.
Ja, aber verdammt, es ist harmloser. Es also ist Studien belegen das, die Praxis in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen belegt das. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern eben auch international. Kann das bitte mal irgendjemand zur Kenntnis nehmen?
Und jetzt alle?
Pieks, pieks, pieks. Pieks, pieks, pieks.
Niemand macht mit.
Da sitzen Sie also geimpft, geimpft, geimpft mit einem Labortest, der Ihre Gesundheit bestätigt, hinter einer FFP2-Maske in der Oper.
Ja, sicher ist doch sicher. Und wissen Sie, welches Stück dort tatsächlich aktuell zu sehen ist? Schauen Sie mal hier. Die tote Stadt.
Karin, ja, aus Oberbayern. Sie schreibt, ich bin Verkäuferin und bin nicht geimpft. Böses Mädchen, böses Mädchen.
Und damit kommen wir zum Web-Tipp. So, wirklich lang heute sind wir, lang heute sind
wir. Ja, richtig, aber auch richtig schlecht. Joanna sitzt hier neben der Kamera und sie hat so gut wie gar nicht gelächelt.
Was?
Basta, Berlin. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Impfpflicht Donnerstag in Österreich, der 3. Februar 2022. Hier ist Folge 115 und damit so etwas wie das Bürgertelefon für Verschwörungsgläubige. Mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa, willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben das Gefühl, es ist gerade sehr viel in Bewegung. Also der Himmel klart auf, es weht ein laues Lüftchen der Veränderung und auch bei Politikern beginnt ein Umdenken. Jetzt nicht in Deutschland. Hier lautet die Devise weiterhin.
Die See ist stürmisch, ja. Und die Sicht ist schlecht. Aber wir müssen jetzt wirklich einen kühlen Kopf bewahren, den Tanker weiter auf Kurs halten und gemeinsam durch diesen Sturm fahren. Wir wissen genau, wo wir hinwollen.
Da frage ich mich ehrlich gesagt, um welchen Tanker handelt es sich jetzt genau? Und vor allem, womit ist der geladen? Sind es vielleicht die Milliarden Impfstoffdosen einer Ursula von der Leyen oder die 100 Millionen, die möglicherweise nochmal dazu bestellt wurden, eines Karl Lauterbachs? Oder sind es vielleicht die guten alten FFP2-Masken, die Jens Spahn dann am Ende an arme Menschen verteilen wollte, weil andere sie nicht tragen wollten? Oder sind das vielleicht sogar die ökologischen Ziele von Bündnis 90 Die Grünen, die jetzt vielleicht schon über Bord geworfen wurden?
Interessante Fragen.
Atomkraft, so grün wie der Hintergrund hinter uns.
Ja.
Den Sie nicht sehen.
Richtig. Wir haben auf jeden Fall heute auch wieder eine Wagenladung oder Schiffsladung an Themen für Sie. Viele davon haben mit Corona zu tun, aber nicht nur. Alle könnten aber das Überthema haben, Skandal oder leider Alltag. Wir blicken unter anderem da aufs RKI, auf Berlin und Brüssel und auch interessante Studien haben wir für Sie.
Promis sind dabei, unter anderem Karl Lauterbach, Ursula von... Ich dachte, du noch einen kleinen Zwischenabschluss.
Entschuldigung.
Ja, lass es einfach durchmachen, ja? Ursula von der Leyen, Kanadas Premier Justin Trudeau, Österreichs Kanzler Karl Nehammer, Österreichs Präsident Wladimir Putin. Also es gibt eine Menge zu erzählen. Einiges davon hat dabei dann auch ganz direkt Einfluss auf Ihren Alltag.
Ja, und die Hauptrolle, die sollen ja auch heute wieder Sie spielen und auch Ihre Zuschriften, die heute auch in unsere Recherchen und in die Sendung mit eingeflossen sind. Deswegen starten wir auch wieder mit unserer Zuschauerpost. Unsere Adresse wieder basta.berlin@snanews.de. Wieder eine Menge eingetrudelt.
Richtig, richtig. Ich glaube übrigens, dass unsere Zuschauer sehr glücklich sind, dass der Bundespräsident und ich jetzt so eine Art Burgfrieden geschlossen haben nach meinen Entschuldigungen der vergangenen Wochen.
Du kannst ihn ja auch immer anschreiben, Frank-Walter, was geht jetzt wieder ab?
Ja, richtig, ja. Aber dazu kam komischerweise keine Zusendung, aber ich gehe davon aus, dass Sie das mögen. Ich muss auch sagen, ich bin selber erleichtert. Also ich verfolge seine politische Karriere schon wirklich sehr, sehr lange. Ich fand vieles stark von ihm, vor allem, ganz ehrlich, Frank-Walter Steinbrück. Das war stark. Voller Mann.
Ich glaube, die erste E-Mail kommt auch von Frank-Walter aus Hessen.
Nee. Timo. Er schreibt, nach der Sendung 114 hätte ich eine, übrigens mache ich diese Frank-Walter-Steinbrück-Geschichte, Steinmeier-Geschichte, die mache ich einfach weiter bis zu diplomatischen Verwerfungen.
Gut, okay. Ja,
mal gucken, wie lange das dauert. Es ist so ein bisschen wie, als wenn sich so ein kleiner Pinscher an einer richtig fetten deutschen Eiche
rubbelt. Bin gespannt, wann die Eiche dann mit dem Ast zurück, aber das werden wir dann sehen.
Hätten wir den Witz abgesprochen, hättest du gesagt Eichel? Nein, Eiche.
Ja.
Das Niveau muss runter, habe ich schon letzte Woche gesagt. Timo aus Hessen. Nach der Sendung 114 hätte ich eine Frage zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Meine Wenigkeit ist Handwerker und ist überwiegend in Krankenhäusern tätig, jedoch nicht bei einem Krankenhaus angestellt. Ein Kollege sendete mir darum folgenden Artikel aus der Deutschen Handwerkszeitung.
Den blenden wir auch mal ein und zu lesen ist dort: Impfpflicht in Kliniken. Das müssen Handwerker wissen. Für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen gilt künftig eine Impfpflicht. Auch Reinigungskräfte und andere Handwerker müssen sich impfen lassen, sofern sie in Kliniken und Krankenhäusern arbeiten oder dort Aufträge ausführen. Ja, und Timo fragt eben, ob das tatsächlich stimmt, weil er da sonst nichts drüber in Erfahrung bringen konnte.
Darum haben wir uns zunächst mal an die Handwerkskammer Berlin gewendet. Die hat jedoch gesagt, also zu Bundesgesetzen und deren Bedeutung wolle sie sich nicht äußern. Wir sollten uns doch mal beim Zentralverband des Handwerks melden.
Mhm. Das hast du dann auch gemacht. Jawohl. Es sieht tatsächlich danach aus, dass spätestens ab dem 15. März, wenn das denn dann auch alles so kommt, für viele Handwerker das gilt, also für im Handwerk Tätige auch 2G. Wenn sie Beschäftigte in Kliniken und Krankenhäusern sind. Ein Beispiel wäre da jetzt ein Hausmeisterservice. Und wenn wir das richtig deuten, dann gilt das auch für Handwerker, die beispielsweise jetzt nur für einen Auftrag in eine solche Einrichtung gerufen werden.
Entschuldigen Sie, der Wasserhahn tropft. Nee, tut mir leid, kein Impfnachweis.
Ja, Entschuldigung, der Wasserhahn fließt.
Nee, tut mir leid, auch kein Impfnachweis. Entschuldigung, das Rohr ist gebrochen. Nee, tut mir leid, immer noch kein Impfnachweis. Mhm. Sowieso eine spannende Frage.
Nach uns die Sinnflut. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass das mittlerweile die Überlegung gewesen ist.
Bei Handwerkern ist das häufig aber sowieso das Motto. Nein, Entschuldigung, das nehme ich zurück.
Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht denn bestehen bleibt, ne, dann müssen wir erstmal noch abwarten. Mhm. Wie wir bereits berichtet haben, sollen ja Gesundheitsämter für die Umsetzung verantwortlich sein. Die sind aber grundsätzlich ja schon dauerüberlastet. Und zusätzlich werden jetzt auch immer mehr Stimmen laut, dass man diese Impfpflicht gar nicht umsetzen möchte. Mhm. Dazu gehören Landräte, Kommunalpolitiker, Patientenschützer oder auch Wolfgang Kubicki, der ja selber mit Ja gestimmt hat damals. Was wir ihm sicherlich nicht vergessen werden, Herr Kubicki.
Nein.
Und viele Menschen da draußen werden ihr das auch nicht vergessen.
Gründe gibt es jetzt übrigens viele. Also wie gesagt, Unklarheiten bei der Umsetzung und der Kontrolle. Eine Sorge, dass es auch eine Personalabwanderung eben in diesen Bereichen geben könnte. Und auch eine durch Omikron eben völlig veränderte Situation. Also das Infektionsgeschehen in Krankenhäusern und auf Intensivstationen ist mehr als entspannt. Dazu kommen wir später noch. Und warten wir es also ab, weil bis Mitte März liegen definitiv noch spannende Wochen vor uns.
Ja, es sind noch 6 Wochen in etwa und es mehren sich halt die Anzeichen, dass immer mehr Leute sagen, also ja klar, brauchen wir sie, aber wir schieben sie erstmal auf.
Ja.
Schöne Grüße an die Pflegekräfte. Aber welche Botschaft ist denn das eigentlich? Also man, jetzt geistern schon Zahlen durch die Medien, ja so und so viel, 10.000, also ich glaube 12.000 oder 14.000 haben wohl schon arbeitslos gemeldet, schon mal im Vorfeld, weil sie ja möglicherweise arbeitslos werden. Das könnte dramatisch werden. Und eigentlich ist diese Impfpflicht ja auch dafür da, die Pfleger und Pflegerinnen unter Druck zu setzen, damit sie sich endlich impfen lassen.
Ja.
Wenn jetzt aber schon gesagt wird, weil wir das nicht umgesetzt bekommen, weil zu viele das nicht wollen, schieben wir sie auf. Welche Botschaft ist denn das? Ist ja wohl nicht die Botschaft,
keine gute.
Wir haben euch im Griff. Die Botschaft ist ja eher, ihr habt uns im Griff. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, was in Österreich passiert. Also ich gehe mal fest davon aus, dass heute der Bundesrat am Donnerstag also in Österreich die Impfpflicht beschließen wird.
Ja.
Dann kommt Herr Van der Bellen und setzt noch einen Stempel drunter.
Auch das ist sicher.
Dann gilt sie. Aber am Dienstag haben ja 355.000 Menschen in Österreich ihren Impfstatus verloren.
Ja,
plötzlich. 355.000. Und wenn also jetzt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein entscheidet, dass 3 Impfungen vonnöten sind, um die Impfpflicht einzuhalten, dann sind das jetzt über 30% der Österreicherinnen und Österreicher, die nicht mehr voll geimpft sind, die dann also im schlimmsten Fall auch Bußgeldbescheide bekommen.
Haben die denn auch so viel Impfstoff über wie wir? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Daran lässt sich schon kommen, Herr Jopper. Also, das letzte Wort ist nicht gesprochen.
Nee.
Und im Moment wirkt es so, als wenn die Druckmittel, die die Politik vorhin noch glaubte zu haben, im Moment eher nach leeren Händen aussieht.
Oh ja, ist richtig. Und Karl Lauterbach, der kann sich ja leider gerade nicht äußern. Der ist ja, schöne Grüße und gute Genesungswünsche auf diesem Weg. Er ist ja leider selbst auf Twitter verschwunden. Man weiß es nicht. Wir haben ihn nicht, wir schwören.
Aber eins noch zu Österreich. Das wird heute eine fürchterlich lange Sendung. Ich hoffe, Sie verzeihen.
Und Sie haben Zeit.
Wenn Herr Mückstein das Ziel ausgibt, dass 90% geimpft werden müssen, dann ist er jetzt ziemlich weit davon entfernt, wenn es jetzt nur noch 67% oder 68% sind.
Richtig.
Auf der anderen Seite, wenn Sie immer sagen, wahrscheinlich werden niemals Bußgelder ausgesprochen, weil wir die 90% sowieso erreichen. Also die Impfgegner werden sich ja wohl den Teufel tun, sich jetzt impfen zu lassen, wenn ihnen gesagt wird, es wird eh keine Bußgelder geben, weil wir es so erreichen. Jedenfalls nicht jetzt.
Aber ich erinnere mich nochmal an Jens Spahn, der auf mehrfacher Nachfrage, ob denn die Impfpflicht kommt, wenn die Impfquote nicht erreicht, gesagt hat, die Impfquote werden wir erreichen. Gut, die Impfquote hat sich verändert, aber Ja, und im Pflicht ist im Gespräch.
Wo ist denn Spahn?
Stimmt.
Bei der Skatrunde mit Karl Lauterbach und Olaf Scholz.
Ja, irgendwo unter einem Berg wohnen sie und spielen.
Gute Besserung an Karl Lauterbach. Schön, dass es sie gibt. Wir hoffen, dass es sie auch länger gibt. Ohne sie macht das Ganze hier viel weniger Spaß.
Mhm, also gute Gesundheit. Einer Ultras.
Gute Gesundheit.
Ja, ist richtig. Ich glaube, wir kommen zu Karin. Ja, Karin. Genau.
Karin, ja, aus Oberbayern. Mhm. Sie schreibt, ich bin Verkäuferin und bin nicht geimpft. Böses Mädchen, böses Mädchen. Bis vor einigen Wochen waren die Leute sehr vorsichtig mit Äußerungen zu Corona und dem ganzen Irrsinn. Mittlerweile ist es ganz anders geworden. Die Menschen, die mit mir sprechen, auch immer neue, treten viel selbstbewusster auf. Sätze der Art wie beispielsweise, ich mag jetzt auch nicht mehr, mir reicht der Scheiß. Ich gehe jetzt dann auch auf die Straße, sind vor allem in den letzten 2 Wochen häufiger zu hören.
Hm. Und weiter schreibt Karin, aber ganz besonders beflügelnd sind die beiden Aussagen, die ich unbedingt teilen möchte. Eine Kundin kam zu mir und sagte, dass sie sich gerade hat boostern lassen und das war's, mehr gäbe es jetzt nicht mehr für sie. Und ich sagte daraufhin, dass es bei mir überhaupt keine Impfung geben wird. Und die Dame, die war ganz überrascht und sagte, gut so. Bleiben Sie standhaft. Das tat sehr gut zu hören. Und eine andere Dame mit ähnlichem Vorgespräch sagte, ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie tapfer. Die Entwicklung ist einfach toll, schreibt Karin.
Vielen Dank und Grüße an Karin nach Oberbayern. Wir haben auch das Gefühl, dass sich stellenweise der Wind schon bei manchen Menschen gedreht hat. Mhm. Wenn wir jetzt mal überlegen, was uns Anfang 2021 gesagt wurde, also lassen Sie sich impfen, 2-mal, dann wird es auch schnell mit der Pandemie vorbei sein. Mhm. Impfquote 70%, alles in Ordnung, das reicht. Mhm. Dann kamen neue Mutanten, dann kam der Booster und dann kamen auch immer neue Maßnahmen.
Ja, und Stand jetzt ist die Pandemie noch lange nicht vorbei. Irgendwie Ostern ist jetzt im Gespräch, wo es die ersten Lockerungen geben soll. Auch was Karl Lauterbach angeht. Aber wenn jetzt Hunderttausende auf die Straße gehen, übrigens auch viele Geimpfte dabei, dann ist das ja ein markantes Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und niemand weiß ja wirklich mehr, welche Vorschriften gelten jetzt eigentlich. Woran muss ich mich eigentlich handeln? Was braucht man wofür? Das Chaos ist völlig perfekt.
Natürlich gibt es auch weiterhin Menschen, die gar nicht genug davon bekommen können, also die auch jetzt ohne Probleme den nächsten Booster nehmen und dann auch auf den Omikron-Impfstoff warten. Das sei ihnen auch gegönnt. Auch Menschen, denen die Maßnahmen nicht weit genug gehen, da möchte ich übrigens nicht sagen, das sei ihnen gegönnt, weil die Maßnahmen, die sie beschließen, fallen ja auf andere Menschen zurück.
Ja.
Ich habe ja diesen Konflikt bei mir im engsten Familienkreis sogar. Mhm. So, ich habe einen Konflikt, Punkt. Und ich habe mich gefragt, wieso habe ich eigentlich diesen Konflikt jetzt? Da ist mir klar geworden, warum hätte ich ihn denn letztes Jahr haben sollen? Letztes Jahr wurden ja ungeimpfte Menschen nicht diskriminiert, nicht ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Ist doch logisch, dass der Konflikt jetzt aufkommt, wo ich mich für ungeimpfte Menschen einsetze und mein Gegenüber sagt, die Maßnahmen sind nicht hart genug. Puh. Und dabei vergisst, dass man möglicherweise auch anders mit seinen Mitmenschen umgehen könnte. Hm. Und da aus meiner Sicht auch nicht den Horizont hat zu sagen, okay, also es gibt ja noch mehr als die Berliner Stadtgrenze. Freiheit mal nach Polen, gucke ich mal, wie da damit umgegangen wird. Oder es gibt ja
Tschechien,
auch Tschechien, es gibt Großbritannien, es gibt Dänemark, es gibt Schweden, es gibt Norwegen, Finnland. Es gibt viele Länder, die entweder schon längere Zeit oder jetzt einen ganz anderen Kurs, als wir das machen. Mhm. Dieser Weg, den wir hier gehen, ist nicht alternativlos. Mhm. Und dann lass uns noch mal darüber nachdenken. Kurze Warnung an alle, wenn Sie jetzt gerade in Niedersachsen oder Bayern ein T-Shirt kaufen gehen, Achtung, Sie könnten auf ungeimpfte Menschen treffen.
Mhm.
Ich habe nicht gehört, dass das Saarland, Niedersachsen, Baden-Württemberg oder Bayern dem Untergang geweiht sind, weil dort ungeimpfte Menschen wieder T-Shirts kaufen gehen dürfen.
Eine Zuschauerin hat uns geschrieben, dass sie jetzt wieder ins Fitnessstudio so eine, ich sag mal, Sportgruppe machen kann, mit Abstand natürlich. Und dann wurde allen gesagt, ja, aber mit 3G jetzt. Und dann soll eine ältere Dame gesagt haben, 3G, was ist denn das? Ich bin doch 3-mal geimpft. Und dann wurde ihr gesagt, ja, das heißt, dass auch Ungeimpfte mit einem Test, ach nee, dann würde sie das aber nicht wollen. So, ja, gibt's halt auch.
Aber sowas kommt ja auch nicht von ungefähr, solche Einstellung.
Ja.
Also, tja. So, weiter geht's.
Ja, und von Karin, da kommen wir jetzt zu Alex. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, nämlich auch an die Heiner Ultras. Und Alex, die hat uns bei einer Recherche geholfen. Vielen Dank dafür. Worum geht's? Es geht um wütende Brummifahrer in Kanada. Und es geht um eine ja zunächst schweigende deutsche Medienlandschaft und um eine bemerkenswerte Protestaktion.
Was war passiert? Also bereits vergangene Woche, am Anfang der Woche kursierten Gerüchte, dass in Kanada irgendetwas passieren könnte. Dass es also ein Protestkonvoi von Lkw-Fahrern geben könnte. In den deutschen Medien war anfangs darüber recht wenig zu erfahren. Und deshalb hat Alex einfach mal selbst in die Tasten gehauen. Sie hat nämlich Kontakte nach Kanada.
Ja, ein Arbeitskollege. Und dieser Arbeitskollege, so sagt Alex, der ist im wissenschaftlichen Bereich tätig, eher Maßnahmenbefürworter, auch der Impfung gegenüber positiv eingestellt. Und Alex fragt ihn dann also, was denn da eigentlich so in Kanada gerade vor sich ginge. Die Original-E-Mail aus Kanada, die liegt uns auch vor.
Der kanadische Kollege antwortete, Zitat, eine große Gruppe von Lastwagenfahrern hat einen Konvoi gebildet. Eine Reihe von Tausenden, vielleicht Zehntausenden von Lastwagen, die in einer Reihe quer durch das Land fahren, um gegen das Impfmandat zu protestieren. Ich denke auch ganz allgemein gegen den Verlust von Freiheiten, die nach Ansicht einiger Menschen während der Pandemie durch das Übervorteilung der Regierung entstanden sind. Der Protest soll an diesem Wochenende die Straßen von Ottawa verstopfen.
Ja, und weiter schreibt der Herr, Zitat, einige der Forderungen der Demonstranten lauten, dass unsere Regierung begonnen hat, Impfungen nicht mehr nur aus Gründen der öffentlichen Gesundheit vorzuschreiben, sondern als Teil einer politischen Strategie, Impfungen dort vorzuschreiben, wo sie nicht sinnvoll sind. Im Vergleich zu den USA wurden in Kanada viel striktere Maßnahmen zur Impfung ergriffen. Ich habe das Gefühl, dass einige das satt haben, schreibt er.
Aber wie viele LKW sind denn jetzt wirklich unterwegs im Konvoi durch Kanada? Also das erste Indiz findet sich am 24. Januar in der Online-Ausgabe der Tagesschau. Da heißt es, in Kanada protestieren Dutzende LKW-Fahrer gegen die Corona-Impfpflicht. Hm. Zugegeben. Also das war an einem Montag, das war also ganz am Anfang dieses Protestzugs. Später wurden dann bei der Tagesschau aus Dutzenden immerhin Tausende.
Ja, das Ziel der Brummifahrer Ottawa, der Regierungssitz Kanadas, am 30.01., da war dann in der Tagesschau, oder war es der Tagesschau dann immerhin, so einen ganz kurzen Block innerhalb der 20-Uhr-Ausgabe wert.
In Kanada haben tausende Trucker nach tagelanger Protestfahrt durchs Land die Hauptstadt Ottawa erreicht. Mit der Aktion demonstrieren sie gegen eine Corona-Verordnung der Regierung. Seit Anfang Januar müssen auch Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen. Der Protest wird auch von Menschen unterstützt, die grundsätzlich gegen die Pandemiepolitik sind. Der kanadische Premier Trudeau und seine Familie wurden vorsorglich an einen anderen Ort gebracht.
Klar, den Brummifahrern, den kann man ja nicht trauen. Denen ging es bestimmt darum, jetzt eine massive Gefahr auf den Premier einzuwirken. Also ich würde eher sagen, Herr Trudeau, der ist schlicht und ergreifend abgehauen, weil er sich denen nicht stellen wollte. Punkt.
Vielleicht gibt es irgendwo einen Safe Space, wo Herr Trudeau sich mit Herrn Scholz, Herrn Spahn und Herrn Lauterbach zum Skat trifft.
Möglich.
Die Länge des Konvois soll rund 140 Kilometer betragen haben. Das klingt schon nach einigen 10.000, oder? Mehr als 1.000 LKW jedenfalls.
Definitiv.
Wir haben auch schon Videos von kanadischen Polizisten gesehen, die sich da quasi solidarisch gezeigt haben.
Mhm, ja, übrigens, solche Bestrebungen, die gibt es jetzt auch in Italien, den Niederlanden, Großbritannien, Australien. Also Trucker, die ihren Protest entweder auf die Straße bringen wollen oder das sogar schon getan haben.
Ja, ja, in Deutschland eher nicht.
Mhm, warum eigentlich?
Vielleicht, weil die meisten Trucker auf unseren Straßen aus Litauen, Bulgarien und Rumänien kommen. Was allerdings nur ein Klischee ist. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir auch Trucker in Deutschland hätten, deutsche Trucker in Deutschland, die zum Beispiel diese Sendung gucken würden. Und vielleicht können Sie uns ja mal sagen, was Sie darüber denken. Truckern Sie auch schon unter Protest oder protestieren Sie schon im Truck? Und gibt es das eigentlich schon? Wie groß ist der Protest? Vielleicht hier?
Hier in die Kommentare, sehr gerne. Sind Sie Brummifahrer gerne darunter oder haben Sie in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft welche, die sagen, ich habe einen LKW, ich werde mich beteiligen. Fände ich mal spannend. Schreiben Sie gerne hier drunter in die Kommentare. Ja. Aber weißt du, wer eigentlich ganz ursprünglich Schuld hat, dass es diesen Konvoi in Kanada überhaupt gibt?
Tesla-Chef Elon Musk, der diesen ganzen Protest ja auch unterstützt.
Tut er in der Tat, meine ich aber nicht. Der Russe war's. Ja, also Wladimir Putin höchstpersönlich. Hier sieht man ja auf dem Bild, da ist er auf seinem Bock seines Trucks. Ist natürlich jetzt völliger Quatsch. Aber es gibt wirklich viele westliche Medien, die ihn tatsächlich für diesen Protest verantwortlich machen.
Ja, schönes Video aus dem kanadischen Fernsehen, wo eine Journalistin, Moderatorin, ein Vertreter des Ministeriums fragte, ja, Kanada unterstützt ja die Ukraine im Konflikt gegen Russland. Könnte es vielleicht sein, dass es sich hier auch um russische Einmischung handelt? Es könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass es eine Revolution der Pinguine aus Nordkanada ist. Ich weiß es nicht genau. Man müsste noch mal genauer hinschauen. Es könnte aber auch sein, dass sich kanadische und US-amerikanische Trucker einfach selber überlegt haben, dass sie einen Protest starten wollen.
Möglicherweise. Und wir kommen damit zum ersten Thema.
Der Russe ist schuld.
Ja.
Putin macht den Gashahn dicht. Eine Frechheit!
Was? Mal kein Corona-Thema.
Abschalten.
Ja, wie kann denn das hier jetzt irgendwie angehen? Geht nicht.
Naja, wir müssen jetzt ja auch mal unserem Ruf gerecht werden. Gehen Sie einfach auf Wikipedia und lesen Sie mal genauer nach, wie der so ist.
Mäßig, möchte ich behaupten.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Nur weil wir diesen Hintergrund haben, heißt es ja nicht, dass wir uns zu Themen nicht äußern dürfen. Kurz gesagt, wir dürfen sagen, was wir wollen. Und wenn uns da ein Thema stört, dann können wir uns auch dazu äußern, egal was man uns danach vorwerfen wird.
Ja, und es handelt sich bei diesem Thema auch nicht um russische Propaganda, wie vielleicht manch einer sagen möchte, sondern tatsächlich um eine kaum bekannte Realität.
Ich meine, es ist eine Frechheit. Die deutschen Gasreserven sind in diesem Winter nur rund zur Hälfte gefüllt. Und aufgrund der Knappheit steigen die Energiepreise immer weiter. Und der Russe, der macht's einfach nur noch schlimmer. Hier ist die Bildzeitung vom 21. Dezember. Putin dreht Deutschland erneut den Gashahn zu.
Wie kann er es wagen? Also warum will Russland denn bitteschön nicht mehr Gas jetzt liefern? Ich meine, wir haben es doch gerade jetzt so bitter nötig. Ist ja auch kalt. Gut, das ist jetzt Ansichtssache. Zunächst mal ein paar Hintergrundinformationen. Wir bekommen ja das russische Gas in der Regel über die sogenannte Jamal-Pipeline. Die fließt von Russland durch Belarus und Polen bis nach Deutschland.
Und dabei bekommen wir auch jedes Jahr die vertraglich festgelegten Mengen. Die Verträge sind schon vor vielen Jahren ausgehandelt worden und sie laufen auch noch viele Jahre. Das Gas wurde gekauft vom russischen Unternehmen Gazprom. Die größten deutschen Kunden sind RWE und Uniper.
Das russische Gas, was wir jetzt bereits in Deutschland haben, das haben wir eben damals günstig von Russland gekauft. Deutlich günstiger als der jetzige Marktpreis.
Und warum kaufen wir jetzt nicht einfach mehr Gas von Russland?
Weil Russland es quasi aktuell gar nicht liefern könnte, selbst wenn es wollte.
Und das ist eben auch ein Teil der Geschichte. Und der ist relativ wenig bekannt. Also in einer Pipeline kann das Gas immer in eine Richtung fließen. Normalerweise in dem Fall natürlich von Russland nach Deutschland.
Aber was ist, wenn da jetzt plötzlich die Richtung geändert wurde? Und genau das hat Deutschland nämlich getan. Die Richtung geändert. Wir pumpen gerade unser Erdgas von Deutschland nach Polen.
Also das in Deutschland ohnehin schon knappe Gas wird durch die Leitung nach Polen gepumpt. Und mit wir meinen wir die privaten Energiekonzerne. Und warum? Möglicherweise geht es da um Geld. Jedenfalls ist das die These, die Präsident Putin bereits im Dezember aufgeworfen hat.
Ich denke, es sollte jeden interessieren. Warum? Weil wir das Gas nach Deutschland nach langfristigen Aufträgen liefern. Und das 3, 4, 6, 7 Mal günstiger als der aktuelle Preis. Selbst wenn man 1 Milliarde Kubikmeter Gas weiterverkauft, kann man fast 1 Milliarde Dollar verdienen. Das ist Business.
Ja, das ist Business. Business. Und wenn Sie jetzt sagen, ach gut, diesem russischen Präsidenten, der kann mir ja jetzt viel erzählen, empfehle ich Ihnen einen interessanten Text auf der Facebook-Seite des Europaparlamentariers Martin Sonneborn, aus dem wir jetzt auch zitieren wollen. Verfasst wurde er von dem Vorsitzenden der Partei Die Partei am 25. Januar.
Da heißt es unter anderem, Zitat, warum pumpen wir das russische Gas von Deutschland denn überhaupt nach Polen zurück, wenn es doch schon mal da ist und hier gebraucht wird? Grund dafür ist nach meinem Verständnis ein problematisches Gemisch aus klassischer Russophobie und marktradikaler FDP-Denke. Polen hat seine langfristigen Gasverträge mit Gazprom nicht verlängert, weil man es für klug hielt, Gas künftig einfach zu Börsenpreisen einzukaufen. Zu Beginn der Pandemie war Gas in Europa günstiger als in Russland. Doch das Blatt hat sich ja bekanntlich gewendet.
Aha. Und Sonneborn schreibt weiter, so hatte sich Polen eben erhofft, ohne Langfristverträge unabhängiger von Russland zu sein. Klare Kante gegen Putin, Lob gab es dafür aus den USA. Jetzt ist es halt nur blöderweise so, dass Polen den Stoff nun tatsächlich auf dem sogenannten Spotmarkt, sprich zu Börsenpreisen beziehen muss. Und das ist, wie meine abgefrorenen Zehen bezeugen, zurzeit eben sauteuer, schreibt er.
Deutsche Energieunternehmen verkaufen also einst günstig in Russland bestelltes Gas 2 bis 3 Mal so teuer nach Polen. Und Polen verkauft dieses Gas möglicherweise in die Ukraine?
Ja, also zumindest fließt gerade so viel deutsches Gas nach Polen, wie anscheinend von Polen Gas an Menge in die Ukraine. Auch das sagt zumindest Herr Sonneborn. Nun ja, aber keine Sorge, Deutschland wird jetzt nicht plötzlich das Gas ausgehen. Es wird für jeden Kunden halt nur so ein bisschen teurer. Denn Deutschland kauft jetzt halt einfach teures Flüssiggas aus den USA.
Mal zum Vergleich, 1000 Kubikmeter Erdgas aus Russland kosten die deutschen Energieversorger in etwa $270. Gleiche Menge US-Gas kosten $1000. Das Wirtschaftsministerium wollte sich auf Nachfrage dazu übrigens nicht äußern. Der Energiemarkt sei schließlich liberal. Mit anderen Worten, der Markt regelt das.
Ja, toll. Und das Sahnehäubchen ist jetzt übrigens folgendes. Das Gas aus den USA, das ist nicht nur teurer, das ist auch alles andere als ökologischer. Es ist nämlich Fracking-Gas. Sie wissen, Chemie in den Boden und bumm, die wohl schmutzigste Methode zur Gasgewinnung.
Müsste der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Habeck, der nicht eher russisches Gas bevorzugen gegenüber dem Fracking-Gas? Es ist ökologischer und andererseits will er ja auch den Deutschen angeblich die Energiepreise niedrig halten.
Ja, fast. Also die FAZ schreibt am vergangenen Samstag, Habeck startet Flüssiggasoffensive. Der Wirtschaftsminister will wegen der Ukraine-Krise den Bau von Terminals für Flüssiggas an der deutschen Küste befördern. Den Klimaschutz stellt der Grüne dafür hinten an.
Und an diesen Terminals landen dann US-Tanker mit teurem Fracking-Gas. Ich muss sagen, das ist ein unglaublich komplexes Thema, ja, was wir hier in Kürze dargestellt haben. Aber vor diesem Hintergrund, den wir gerade dargestellt haben und vor der Aussage von Herrn Habeck, der Förderung von Flüssiggas-Terminals, wollen wir da vielleicht nochmal über die US-Position zum Thema Nord Stream 2 sprechen? Mhm. Also es ist doch offensichtlich, dass man da zumindest einen gedanklichen Zusammenhang ziehen kann, dass da auch ein Interessenkonflikt bestehen könnte. Und warum ich das Thema schon wichtig finde, es auch mal in einer Kürze anzusprechen, ist doch Folgendes. Wenn es stimmt, dass Russland bislang alle Liefervereinbarungen eingehalten hat, und das hat sogar Jürgen Trittin bestätigt. Und das werden Sie auch so bestätigt finden.
Übrigens sogar während des Kalten Krieges alle Liefervereinbarungen eingehalten.
Aber vor allem auch in den vergangenen Monaten. Ja. Wenn doch alle Liefervereinbarungen eingehalten wurden, warum schreiben dann deutsche Medien, wie beispielsweise die Bild-Zeitung, dass Herr Putin das Gas abdreht? Mhm. Welche Gefühle werden damit erzeugt? Worüber sprechen wir hier eigentlich? Wenn mir ein Zuschauer schreibt, langsam habe ich Angst, dass der Westen Russland angreifen möchte, dann resultiert das aus folgenden Gedanken. Wenn doch gar nicht die Wahrheit ist, dass die Verträge nicht eingehalten werden, warum wird es dann behauptet? Mhm. Warum wird es suggeriert? Und warum wird an Urängste der Deutschen appelliert? Ja. Die eine Urangst ist die Angst vor der Inflation, vor einer Preisteuerung, die wir nicht mehr in den Griff bekommen, dass unser Erspartes an Wert verliert, dass wir uns das Gas nicht mehr leisten können. Ja. Und jetzt kommt die zweite Urangst, die Angst zu frieren oder sogar zu erfrieren. Und genau das wird hier gemacht. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht schon eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Denn wenn das nicht den Tatsachen entspricht, wenn die Liefervereinbarungen eingehalten werden, dann kann zur Wahrheit auch gehören, dass Gazprom mehr Geld verdienen könnte, wenn es mehr Geld liefert. Da müssen wir nochmal gucken, wohin wird das wohin wird das Gas im Moment geliefert. Aber da könnte man ja auch sagen, dass hier versucht wird, Feindbilder aufzubauen. Mhm. Und Feindbilder brauchen wir eigentlich nicht. Mhm. Denn das Feindbild Wladimir Putin wird damit ja aufgebaut, weil er verantwortlich gemacht wird für jede Entscheidung, die getroffen wird. Ja. Das ist etwas, was mir tatsächlich Sorge bereitet.
Mhm. Und die Bild-Zeitung ist leider schon seit langem sehr vorne mit dabei. Ja, aber eine gute Nachricht vielleicht bei dem Thema jetzt zum Schluss. Die EU-Kommission, die geht davon aus, dass die Gaspreise im Frühling wieder fallen werden. Also damit können wir im Sommer dann wieder alle völlig nach Herzenslust und unbesorgt heizen.
Österreich. 1G plus vor der Oper, 2G vor Gericht.
Servus und 1G plus nach Österreich. Ja, Mai. Heimat großer Töchter und Söhne, Heimat der allgemeinen Impfpflicht. Ich meine, was haben wir Österreich in der Geschichte nicht alles Tolles zu verdanken?
Ne? Absolut richtig. Almdudler, Red Bull, Falco, Franco.
Das war Spanien.
Falco, Impfpflicht.
Richtig. Und 1G plus eben auch. Ja, ist ganz witzig. Sie wollen jetzt in Wien zum Beispiel in die Staatsoper gehen. Halten Sie sich fest und halten Sie vor allem folgende Nachweise bereit. Eine gültige Eintrittskarte, personalisiert auf Ihren Namen.
Ab dem 15. Lebensjahr einen Booster-Nachweis, also dreimal geimpft, auch bei Johnson & Johnson.
Lichtbildausweis und PCR-Test. Ja, einen Labortest müssen Sie auch mitbringen.
Da sitzen Sie also geimpft, geimpft, geimpft mit einem Labortest, der Ihre Gesundheit bestätigt, hinter einer FFP2-Maske in der Oper.
Ja, sicher ist doch sicher. Und wissen Sie, welches Stück dort tatsächlich aktuell zu sehen ist? Schauen Sie mal hier. Die tote Stadt.
Die gute Nachricht für alle ungeimpften Menschen? Es wird gelockert. Ach, nicht gegen Covid-19 geimpfte Menschen haben jetzt über 2 Monate im sogenannten Lockdown der Ungeimpften verbracht.
Ja, doch wenn jetzt wirklich alles gut geht, dann dürfen sich nicht geimpfte Menschen in Österreich bald im Februar zum Beispiel mal wieder ein T-Shirt
kaufen. Nein, jetzt hör auf. T-Shirts werden neuerdings gekauft in Bayern, in Baden-Württemberg, im Saarland, in Niedersachsen und jetzt auch noch in Österreich.
Also nicht,
dass wir eine T-Shirt-Knappheit erleben, hat Herr Lauterbach auch schon vorgesorgt. T-Shirts helfen übrigens auch gegen Kälte.
Ja.
Helfen auch der Gesundheit. Weißt du, Herr Jopper, wir haben doch gerade einen Satz neue T-Shirts bekommen.
Ja, richtig.
Lass uns doch mal ein T-Shirt nach Österreich schicken.
Gerne, ja.
Sie können es gewinnen.
Wir müssen irgendeine Bedingung machen. Senden Sie uns eine E-Mail an basta.berlin@snrnews.de, Stichwort Österreich, und schreiben Sie uns doch mal
Ihren Lieblingsskandal der letzten 2 Jahre in Österreich.
Oh ja, sehr gerne.
Kann
ja,
auch Ihr...
Nicht seitenlang, schön auf den Punkt, und dann können Sie ein T-Shirt bei uns gewinnen.
Genau.
Neue T-Shirts, die sehen klasse aus, zeigen wir demnächst mal.
Das präsentieren wir dann, stellen 3 zur Auswahl und dann können die Leute abstimmen bei Telegram. Basta Berlin ist unsere Telegram-Gruppe.
Richtig, Basta Berlin. Und da zeigen wir auch das T-Shirt. Das finde ich eigentlich wirklich gut. Was wäre denn aber eigentlich, wenn die Politik der vergangenen Monate in Österreich jetzt gar nicht rechtens gewesen ist?
Was wäre, wenn Millionen von Österreichern in einen Lockdown geschickt werden, ohne dass das eine wissenschaftlich fundierte Begründung gehabt hat?
Also dieser Frage geht jetzt der Verfassungsgerichtshof nach, also das höchste Verfassungsgericht Österreichs. Das hat dem Gesundheitsministerium einen ganzen Fragenkatalog übermittelt. Zur Beantwortung, da hat jetzt Wolfgang Mückstein bis zum 18. Februar Zeit.
Und ich muss sagen, die Fragen lesen sich so ein bisschen, als wenn die Basta-Berlin-Gemeinde in die Tasten gekloppt hätte und die stellen wollte. Da brennt echt einiges in den Fingern bei Ihnen und hier auch. Mhm. Hier ist mal ein Auszug. Ich übersetze das jetzt für Sie von Verfassungsgerichtshof Deutsch in Umgangssprachliches.
Okay.
Herr Mückstein, Sie geben Verstorbenenzahlen und Krankenhauszahlen an. Waren diese Menschen an oder mit Corona im Krankenhaus? Und warum wählen Sie diese Zählweise?
Man könnte da jetzt den Unterton herauslesen, dass der Verfassungsgerichtshof es nicht richtig findet, beispielsweise symptomlose Patienten mitzuzählen.
Oder die hier. Herr Mückstein, wie tödlich ist das Virus eigentlich, beziehungsweise die unterschiedlichen Varianten? Und wie alt waren die Erkrankten und die Verstorbenen? Herr Mückstein, wenn wir 100.000 Erkrankungsfälle haben, wie viele von denen sind verstorben oder kamen ins Krankenhaus?
Man könnte da jetzt den Unterton herauslesen, dass der Richter der Frage nachgehen will, ob nur ein kleiner Teil der positiv Getesteten ein ernstes medizinisches Problem mit dem Virus hat oder dass diese meistens älter sind.
Oder die hier. Herr Mückstein, um welchen Faktor reduziert das Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räumen bzw. im Freien das Ansteckungs- bzw. Übertragungsrisiko?
Man könnte da jetzt den Unterton herauslesen, dass der Richter Beweise und Fakten lesen will zu der Aussage, FFP2-Masken nutzen an frischer Luft.
Oder die hier. Herr Mückstein, laut Tageszeitung der Standard gab es im Herbst weniger Covid-Todesfälle als im Jahr zuvor, aber eine höhere Übersterblichkeit. Trifft dies zu? Wenn ja, wie erklärt sich diese Übersterblichkeit?
Hier können wir die Absicht des Richters nur spekulieren. Die einen könnten vermuten, der Richter versucht, das Dunkelfeld sogenannter Kollateralschäden auszuleuchten. Darunter können ja auch verspätete Behandlungen fallen, belastetes Gesundheitssystem durch die Pandemie und die Maßnahmen, Suizide selbstverständlich auch. Andere könnten vermuten, dass der Richter hier jetzt zum Beispiel nach Schäden einer Impfung fragen will. Was der Richter meint, wissen wir nicht.
Aber das Gute ist, wir kennen schon die Antwort von Herrn Mückstein. Wegen Corona.
Und Mutante.
Nicht zu vergessen, die Corona-Mutante. Also, dieses Dokument, das wurde durch viele Kanäle geschickt. Und auch uns wurde das zugeschickt, zum Beispiel von Alexander. Andere Medien haben dann auch die Korrektheit dieses Dokuments sich bestätigen lassen. Die damit verbundene Hoffnung ist ja ganz klar. Also, diese Fragen, ja, die ändern alles. Das ist der Gamechanger in der Pandemie. Das könnte man ja vielleicht glauben. Also mit diesem Katalog der Verfassungsrichter wird endlich alles auf den Tisch gebracht, was vermeintlich unter den Tisch gekehrt wurde.
Ja, aber Vorsicht, der Standard hat dazu einen Artikel veröffentlicht. In dem Artikel wird unter anderem der Richter genauer unter die Lupe genommen, der diese Fragen gestellt hat. Es würde sich um Richter Andreas Hauer handeln. Dieser habe diesen Fragenkatalog schon in 2 anderen Verfahren verschickt.
Außerdem sei Hauer im Jahr 2018 der Personalwunsch der FPÖ gewesen. Also der Partei, die sich klar gegen die Impfpflicht und gegen Lockdowns richtet, mit Parteichef Herbert Kickl, der ja auch auf Demonstrationen auftritt.
Und in diesem Artikel werden die Anwälte Ulrike Reißner und Lothar Stix zitiert. Diese seien bei den Anwälten für Aufklärung.
Richtig, mit Ulrike Reißner habe ich ja tatsächlich auch telefoniert. Mhm. Ich muss es kurz erzählen, es war nämlich wirklich ganz witzig. Ich hatte ja so ein paar Fragen, also beispielsweise, wie ist denn das Dokument an die Öffentlichkeit gekommen? Kam das aus der Kanzlei? Rufe ich also da in Wien an, in der Kanzlei, und sage erstmal, ja, schönen guten Tag, hier ist Benjamin Golmer aus Berlin. Mhm. Ich denke mir, wenn ich das sage, dann knallen in Wien bestimmt schon die Hacken zusammen. Oh, der Preuße klingelt durch. Oder auch irgendeine andere Reaktion, die wahrscheinlich anders klingt. Hatte jedenfalls ein paar Fragen und dachte natürlich erstmal, das ist das Vorzimmer, Büroassistenz. Mhm. Und die stellt mich dann, wenn ich Glück habe, irgendwann mal durch.
Zumal du die Telefonnummer aus dem Internet hattest.
Einfach so, random. Ja. Und dann telefoniere ich und stelle immer mehr Fragen und bekomme immer bessere Antworten, fundierte Antworten, sachliche Antworten. Und sie sagte dann irgendwann so meine Kanzlei. Und irgendwann sage ich, entschuldigen Sie, sind Sie Frau Reißner? Ja, freilich.
Na Mensch. Aber parat.
Echt nettes Telefongespräch. Also ich habe mit Frau Reißner sprechen können. Öffentlich Interview wollte Herr Stix, den ich angefragt habe, jetzt erstmal nicht dazu geben. Aber es war wohl so, dass dieses Dokument tatsächlich veröffentlicht wurde. Nicht von der Kanzlei, von Dritten. Sie selber bedauern, dass es veröffentlicht wurde. Und es sind im Moment unzählige Verfahren anhängig. Das ist nur eins davon. Und der Katalog wurde von dem Richter erstellt, nicht von den Anwälten. Mhm. Und der Richter habe das eben auch schon mehrfach verwendet.
Verstehe. Okay.
Aber es gibt eben auch eine andere Lesart. Und die muss man respektieren. Ja. Die andere Lesart könnte sein, nein, kein Gamechanger in der Pandemiebekämpfung, sondern wir haben hier einen Lockdown-kritischen Richter, der Lockdown-kritische Anwälte hat, die dagegen klagen. Und dann wird dem Gesundheitsminister ein Fragenkatalog geschickt, der ohnehin schon mal verschickt wurde. Mhm. Das heißt, Minister Mückstein ist darauf bereits vorbereitet. Und die Frist bis 18. Februar, da lacht er drüber, weil er sowieso die Antworten schon parat hat.
Ja.
Wenn das also so wäre, dann müssten auch die anderen Verfassungsrichter dem einen Richter nicht folgen. Es sind, wenn ich nicht irre, 13 insgesamt. Und die Pandemie würde dann aufgrund dieses Fragebogens nicht beendet werden.
Und es bleibt alles beim Alten.
Pleiten, Pech und RKI. Wer braucht schon Daten?
Sie wissen es, wir wissen es, aber möglicherweise wissen es noch nicht alle Menschen in Deutschland. Den Daten des Robert-Koch-Instituts, nun ja, man darf sie nicht immer überbewerten.
Okay. Und eigentlich würden wir das Thema heute auch gar nicht wieder auf den Tisch bringen, wenn nicht unsere Medien das jeden Tag aufs Neue auf den Tisch bringen würden und immer wieder sagen, fast jeden Tag die Inzidenzen wieder auf neuem Höchststand, und wenn unsere Politiker nicht auch diesen Daten die ganze Zeit folgen würden.
Ich muss ja sagen, ich bin ja schon froh, dass wir keine Inzidenzen wie in Dänemark haben. 5000, ich glaube, den deutschen Journalisten würde der Kopf zerspringen.
Ja.
Inzidenz von 5000, Moment mal. Bis wann verfolgen wir die Kontakte? Bis 35? Mhm. Was bedeutet 5000? Ist das wirklich mehr als 35 oder brauchen wir eine neue Rechnerart?
Oder haben die andere Faxgeräte bei den Gesundheitsämtern?
In Warp-Geschwindigkeit können die faxen da in Dänemark. Ist ja Wahnsinn. Wobei, vielleicht kommt es ja noch. Mal gucken, was noch kommt. Mhm. Meine Prognose gebe ich nicht ab.
Gut.
Ist ja Quatsch, Prognosen bei Inzidenzen. Ist ja Quatsch, Prognosen zu erstellen, wenn wir gar nicht genug die Tests haben.
Ja, richtig. Und Prognosen erstellen unsere Politiker ja schon zu
Hauf. Aber wir wollen jetzt nicht die ganze Sendung Journalistenschelte betreiben. Ja. Nur mal eins. Mhm. Dass Journalisten immer noch fragen, ist Omikron wirklich harmloser?
Es geht uns ein bisschen auf den Geist.
Boah, Stuhl.
Weil wir es ja auch lange Zeit gemacht haben.
Ja, natürlich.
Wir haben jetzt irgendwie aufgehört. Aber wir machen es ja, weil wir Angst davor haben, hier gelöscht zu werden.
Ja, aber verdammt, es ist harmloser. Es also ist, Studien belegen das, die Praxis in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen belegt das. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern eben auch international. Kann das bitte mal irgendjemand zur Kenntnis nehmen?
Inzidenz in Dänemark 5000 und sie lockern alles. Ist Omikron wirklich harmloser? Weiß man noch nicht genau. Lass uns mal noch ein paar Studien dazu machen. Mhm. Aber die Politik, muss ich sagen, die nimmt es ja zur Kenntnis. Sie handelt halt nur nicht entsprechend. Ja. Vielleicht, weil sie sich ja auch immer noch auf die Daten des Robert-Koch-Instituts beruft. Doch in der vergangenen Woche gab es beim RKI das nächste große Ding, was wieder einmal an der Aussagekraft der Zahlen zweifeln lässt.
Die Berliner Zeitung titelte am 27. Januar: Falsche Daten. Viele Corona-Patienten liegen nicht wegen Corona im Krankenhaus. Ach was! Also wieder blicken da jetzt zahlreiche Journalisten völlig verdutzt aus der dreckigen Wäsche und können ihre Augen, ihren Augen kaum trauen.
Noch vor wenigen Monaten hat man pauschal als Verschwörungstheoretiker gegolten, wenn man darauf hingewiesen hat, wenn man gesagt hat, die liegen doch nicht alle wegen Corona im Krankenhaus. Also entweder war man ein kompletter Schwurbler oder es wurde letzten Endes in den Raum gestellt, dass das ja bloß eine sehr geringe Zahl sei.
Richtig. Aber ja, du sagst es gerade, es werden ja sicherlich jetzt nur ein paar wenige sein, die nicht an, sondern mit Corona im Krankenhaus liegen,
das
oder?
Das kann ich jetzt so nicht bestätigen.
Ach was?
Tatsächlich waren es die gerade gescholtenen Journalisten, die nämlich auch mal wirklich nachgefragt haben. Also das muss man ja auch erwähnen. In diesem Fall übrigens Journalisten der Bild-Zeitung. Kliniken und Landesministerien wurden abgefragt und das Bild ist dann doch sehr spannend gewesen.
Beispiel Saarland, da lag etwa nur jeder vierte Patient tatsächlich wegen Covid im Krankenhaus. Etwa 3/4 waren wegen etwas völlig anderem eingeliefert worden und hatten im Krankenhaus dann jeweils halt lediglich einen positiven PCR-Test. In Bremen ein ähnliches Bild.
Und das ist jetzt noch nicht einmal eine Woche her. Da saßen Lothar Wieler, Karl Lauterbach und Herr Karagiannidis vom Divi-Intensivregister auf einer Bühne bei der Bundespressekonferenz. Und Herr Karagiannidis hat sich auch dazu geäußert. Und er sagte, nun ja, lassen Sie sich mal nicht täuschen, an oder mit. Letzten Endes muss bei uns ja jeder Covid-positive Patient auch entsprechend isoliert werden. Und dementsprechend ist es ein größerer Aufwand für uns. Hm. Was lese ich am gleichen Tag im Tagesspiegel? Kein Scherz. Berliner Kliniken bereiten sich darauf vor, sie nicht mehr getrennt zu behandeln.
Ach.
Sondern Covid-positive, SARS-CoV-2-positiv getestete Patienten ohne Symptome auf Normalstationen zu behandeln. So schnell sind die Dinge im Fluss.
Mhm.
Der Bayerische Rundfunk hat ebenfalls nachgefragt, und zwar bei allen größeren bayerischen Kliniken. Das Ergebnis, die absolute Mehrzahl der positiv getesteten Patienten ist wegen anderer Erkrankungen stationär in Behandlung. Corona ist eine Nebendiagnose. Mhm. Der BR titelte daraufhin, Corona-Fälle in Bayerns Kliniken, verzerrtes Bild.
Tja, ich meine, was würde das denn jetzt für die reinen Zahlen bedeuten? Wissen wir nicht, weil das RKI ja eben immer noch nicht differenziert. Für das RKI gilt weiterhin jeder positiv Getestete im Krankenhaus als Corona-Patient. Und das ist schlicht falsch.
Wir machen es mal an einem Beispiel fest. Mhm. Also in den Helios-Kliniken liegen aktuell rund 15.000 Patienten deutschlandweit auf der Normalstation. Mhm. Davon offiziell Covid-Patienten 660 mit Stand Dienstag. Wenn auch gelten würde, was der Bayerische Rundfunk da recherchiert hat, dann wären das wohl unter 200 tatsächliche Covid-Patienten.
Von 15.000. Wo ist hier eigentlich die Notlage aktuell? Und bevor jetzt jemand fragt, nicht nur auf den Normalstationen sind Corona-Patienten die Minderheit, auch auf den Intensivstationen sind sie mittlerweile eher die Ausnahme.
Und weil in den Krankenhäusern das Infektionsgeschehen nicht mehr angekommen ist, sind viele Länder ja bereits dazu übergegangen, Maßnahmen zu locken oder ganz abzuschaffen.
Nicht Deutschland, hier hört man ja auf die Zahlen des RKI.
Der Punkt ist doch folgender. Mhm. Also klar, Herr Karagiannidis sagt, wenn wir jetzt einen Patienten haben, der vorwiegend diese Erkrankung hat, aber er hat halt auch Covid-19, dann verschlechtert das auch diese Erkrankung. Ja, das mag ja stimmen für Menschen, die auch Symptome haben, aber für Symptomlose, die eben als Beifang gefunden werden, nur gilt das eben nicht.
Haben,
Und dann kann sich auch Karl Lauterbach bei der gleichen Pressekonferenz hinsetzen und sagt, hey, komm, Parodie ist auch bescheuert. Er sagt, ich kann Ihnen jetzt etliche Beispiele aufzählen. Und dann zählt er zwei Beispiele auf. Und schauen Sie sich die Pressekonferenz ruhig an. Sie ist ja verfügbar und ich erzähle auch keinen Schmäh. Ich habe sie mir angeguckt, über 50 Minuten.
Oh je.
Da erzählt er dann, ich kann Ihnen unzählige Beispiele aufzählen. Dann zählt er zwei Beispiele auf. Das eine ist ein Herzpatient im vierten Stadium. Und Herr Lauterbach, Mensch, Epidemiologe oder was auch immer er jetzt exakt ist.
Gesundheitsökonom.
Gesundheitsminister, da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Herr Lauterbach setzt sich da hin, ich kann dutzende Beispiele aufzählen und dann sagt noch, nach der Klassifizierung New York, bla bla bla, Stufe 4, also die höchste Stufe. Okay. Er macht also das Beispiel, was er nimmt, ist die höchste Stufe von Herzproblemen und spricht davon, dass das halt häufig vorkommen würde. Dann spricht er von einem, ich glaube, es nennt sich Hodgkin-Syndrom. Mhm. Das ist eine sehr seltene Krebserkrankung. Ja. Die haben in Deutschland im Jahr 2016 irgendwie 2500 Leute gehabt. Herr Lauterbach kann also etliche Beispiele dieser Problematik ausziehen. Und was macht er? Vierte Stufe, Herzprobleme und sehr seltene Erkrankungen, die mit Krebsen zusammenhängen.
Auch nicht wahr?
Na.
Oh Mann. Abschließend zu dem Thema können wir Ihnen noch eine E-Mail von unserem Zuschauer Sebastian präsentieren. Der arbeitet selbst im Krankenhaus, fand ich ganz schön. Und der schreibt nämlich, Zitat, ich schreibe euch, da wir diese Woche unseren letzten Corona-Patienten als leider während seines Aufenthalts genesen verloren haben. Das heißt, wir hatten Stand Freitag keinen positiv getesteten Patienten mehr im ganzen Krankenhaus. Freedom Day, würde ich sagen.
Freedom!
Freedom!
Dann bleibt allerdings jede Menge Impfstoff übrig.
Mm.
Und das bringt uns zum nächsten Thema.
Kaufen, kaufen, kaufen. Impfstoffflut von Berlin bis Brüssel.
Unsere Politiker und das liebe Handy. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Also egal ob Bundespräsident, Bundeskanzlerin oder Königin von Europa, unsere Spitzenpolitiker, die haben so ihre Probleme mit den kleinen Kästchen.
Wir machen mal einen kleinen Ritt durch die Zeit. 12. Dezember 2011. Bundespräsident Christian Wulff ruft bei Bildchef Kai Diekmann an. Diekmann geht leider nicht ans Telefon ran und damit verpasst er den Anpfiff, den Wulff ihm eigentlich verpassen wollte.
Ja, aber unser Staatsoberhaupt, das lässt sich ja nicht so einfach abspeisen. Wulff spricht den Boulevardjournalisten auf die Mailbox und hinterlässt damit ja ein Tondokument, das eher gegen ihn verwendet werden kann.
Dieses Tondokument wurde übrigens von der Bild-Zeitung nachgesprochen. Man kann es auf ihrer Seite auch komplett anhören, geht ein paar Minuten. Und da stellte der Bundespräsident etwas in den Raum. Zitat. Die Dinge waren immer ordentlich sauber. Bei allen Vorbehalten und Gerüchten, die es immer verbreitet gab, die alle falsch waren. Und jetzt würde ich diese Dinge dieser investigativen Journalisten dieses Netzwerkes offenlegen.
Kam bei der Bild-Zeitung halt als Drohung an.
Es war gar nicht so deutlich gesagt. Ich habe mir das alles angehört. Es war auch untertitelt. Ich habe es deswegen auch lesen können. Aber dass er da irgendwas aufdecken möchte, was Bild-Redakteure machen, ja.
Man konnte. Wer weiß, was im Hintergrund lief. Also die Bild-Zeitung hat es als Drohung gewertet. Und das war eigentlich so das Ende des Christian Wulff. Rund einen Monat später, da folgte dann der Rücktritt. Bild spricht übrigens von eigenen Recherchen, die Wulff zum Sturz gebracht haben.
Das ist jetzt schon so lange her. Aber ich kann mich erinnern, in dem Zusammenhang gab es noch so viele Geschichten.
Ja, ja.
Beispielsweise ging es auch darum, was Google anzeigen soll, wenn man einen gewissen Namen angibt. Also stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt das Gerücht in die Welt setzen, Marcel Joppa hat für einen Escort-Service gearbeitet. Jetzt sehen das 40.000 Menschen und googeln alle Marcel Joppa Escort.
Ja, ja, ja.
Stellen sich weiter vor, Marcel Joppa datet neuerdings Bundespräsident Frank-Walter Steinbrück.
Das funktioniert gut.
Was machen die Leute also? Bild Bunte schreibt, hier der neue Partner von Frank-Walter Steinbrück. Googeln Marcel Joppa und dann wird ihnen bei Google vorgeschlagen, Marcel Joppa Escort. So funktioniert's. Und das war damals in der Debatte, ob Google Einfluss darauf nehmen soll, ob der Algorithmus einfach zeigt, was Leute suchen oder auch Einfluss auf mögliche Persönlichkeitsschutz nehmen sollte.
Interessant.
Also meine Aufforderung an Sie. Googeln Sie bitte in dieser Woche alle, und zwar mehrfach, Marcel Joppa Escort. Nächste Woche sitzen wir hier live bei der Aufzeichnung. Ich suche nach Marcel Jupp. Und dann gucken wir mal, was vorgeschlagen wird.
Na, super.
Ich bin so gespannt.
Ich freue mich, ja.
Aber Leute, Vorsicht. Auch wenn man dem anderen nichts auf den AB quatscht, kann es sein, dass andere mithören. Mhm. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ja bekannt als Heavy-Handy-Userin und ständig am Smartphone, ständig am Puls der Zeit und hat ja quasi mit Kurznachrichten die Republik regiert.
Ja, aber Obacht, Freund hört mit. Also im Oktober 2013, da wurde ja bekannt, dass die Kanzlerin möglicherweise abgehört wurde, ausgerechnet von den Verbündeten, den USA. Also die NSA soll da auf ihrem Handy gewesen sein.
Kurze Frage, ausspähen unter Freunden, geht das oder geht das gar nicht?
Ich habe, seitdem wir über die NSA sprechen, auch immer wieder gegenüber dem amerikanischen Präsidenten deutlich gemacht, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Ach so, übrigens, die das am wenigsten gestört hat, angeblich war Kanzlerin Merkel.
Natürlich.
Wer ist denn überrascht, dass irgendein Geheimdienst die Kanzlerin abhört?
Was? Bundespräsident also mit Handyärger, Kanzlerin mit Handyärger. Und was war jetzt nochmal mit dieser Königin von Europa?
Spritzen-Uschi, ehemals Berater-Uschi, ehemals Flinten-Uschi, Deutschlands stolzer EU-Export. Früher hat mein Vater immer gesagt, also wenn deutsche Politiker versagen, dann schicken wir die einfach nach Europa. Dafür sind sie gerade gut genug.
Ja.
Edmund Stoiber, der Bürokratieabbau-Experte der Europäischen Union. Günther Oettinger, Kommissar für Digitalwirtschaft. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin.
Also was Benjamin damit sagen will, früher, ja, da gab es natürlich das Vorurteil, heute schicken wir ja nur noch unsere Besten.
Richtig.
Ja, ja, ja. Aber Ursula von der Leyen und das Smartphone, das hat jetzt tatsächlich Tradition. Der Tagesspiegel schreibt im Januar 2020, Berateraffäre um von der Leyen. Handydaten gelöscht, obwohl sie als Beweise dienen sollten. Als Ministerin hatte von der Leyen 3 Handys und alle Daten wurden gelöscht.
Der Untersuchungsausschuss konnte die SMS der Politikerin deswegen halt auch leider nicht sichern.
Ja, blöd.
Aber Leute, Schwamm drüber. Das ist schon so lange her. Das war vor der Pandemie. Können Sie sich das überhaupt noch vorstellen?
Aber vielleicht kennen Sie das ja auch von zu Hause. Also wenn Sie jetzt ein neues Handy bekommen, ja, ist unberührt, unbefleckt, ohne Cookies und irgendwelche Schweinereien. Und die ganze Vergangenheit, die liegt dann auf diesem alten Knochen. Oder wurde eben von Sachbearbeitern des Verteidigungsministeriums aus Unachtsamkeit gelöscht.
Aber 2 Jahre später schon wieder von der Leyen und laut Neue Zürcher Zeitung schon wieder Handyärger. Ursula von der Leyen bekommt schon wieder Ärger wegen ihrer Handydaten. Hm. Dieses Mal geht es um Transparenz im größten Pharma-Deal in der Geschichte der EU.
Ja, der größte Pharma-Deal aller Zeiten oder wie Team Vorsicht sagt, der Gamechanger.
Von 35 Milliarden Euro spricht die Neue Zürcher Zeitung. Sie meint damit natürlich den Vertrag der EU-Kommission mit BioNTech-Pfizer. Mhm. 1,8 Milliarden Impfdosen für rund 450 Millionen EU-Bürger. Ein Gamechanger auf jeden Fall für die Investoren von BioNTech-Pfizer. Darunter auch der Name Bill Gates.
Nochmal die Zahl. Wie viele Dosen?
1,8 Milliarden Dosen. 900 Millionen fixe Bestellung und 900 Millionen Dosen als Option. Hm. Zusätzlich natürlich zu den 600 Millionen Dosen, die man schon vorher bei BioNTech-Pfizer bestellt hatte. Ja, und dann sind natürlich auch noch die paar hundert Millionchen Dosen von anderen Impfstoffherstellern.
Also BioNTech-Pfizer 2,4 Milliarden Dosen. Das sind ja allein davon mehr als 5 Piekse für jeden EU-Bürger. Benjamin, reicht das denn überhaupt?
Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, der Bulgare lässt dir galant den Vortritt. So klappt es dann auch sicherlich mit dem halben Dutzend.
Das ist schön. Aber jetzt zurück zu dem Problem von Ursula von der Leyen. Der österreichische Journalist Alexander Fanta, der wollte Akteneinsicht und der berief sich da auf das Informationsfreiheitsgesetz. Der wollte also die Kommunikation der Kommission mit Pfizer sehen. Auch SMS und andere Kurznachrichten. Frechheit.
Die Antwort war dann aber doch enttäuschend, denn es hieß, SMS und Kurznachrichten seien von Natur aus kurzlebig. Doch meistens wahrscheinlich auch Kurznachrichten. Kurzer Prozess, kurzer Kanzler. Das sollte ein österreichischer Journalist doch am besten wissen.
Ja, ja. Doch die Geschichte, die schwelt jetzt seit Wochen. Der EU-Parlamentarier, ja, wieder Martin Sonneborn, der schrieb dazu am vergangenen Freitag, was? Die Kommission hat zum Einkauf von über 2 Milliarden Pfizer-Dosen lediglich eine E-Mail, einen Brief, eine Pressemitteilung archiviert. Langsam sollten wir da mal McKinsey reinschicken in den Laden zum Familientarif. Ja, Zwinker-Smiley.
Langsam sollten wir diese Sendung umbenennen von Buster Berlin in Sonnenborn TV. Der Mann hat jetzt erstmal Buster Berlin verboten
ja,
für die
so
nächsten
reicht's auch wieder. Stunden.
12 Ausgaben. Aber trotzdem spannend. Also ja. Musst dir vorstellen, ne? In Deutschland gibt es ja eine Bonpflicht. In Italien auch. Mhm. In Italien ist echt so, du kaufst irgendwie für 40 Cent eine Flasche Wasser, der Verkäufer gibt dir einen Bon. Du bist verpflichtet, diesen Bon mitzunehmen. Bei 40 Cent für eine Flasche Wasser. 35 Milliarden Euro, reicht halt eine E-Mail.
Na gut, ich meine, willst du jetzt 35 Millionen Bons haben?
Nein, ich würde ganz gerne Hintergründe zu den Verhandlungen haben.
Ach so.
Und da bin ich auch nicht alleine. Die Ombudsfrau und europäische Bürgerbeauftragte scheint da auf meiner Seite zu sein. Emily O'Reilly heißt sie und sie sagt, nicht alle Textnachrichten müssen registriert werden. Aber sie fallen eindeutig unter die EU-Transparenzgesetze. Mhm. Daher sollen relevante Textnachrichten erfasst werden. Es ist nicht glaubwürdig, etwas anderes zu behaupten.
Ja, also wir kennen die Kurznachrichten von Ursula von der Leyen nicht und auch nicht die von Pfizer. Wir können jetzt nur spekulieren. Wir können quasi jetzt unsere Gedanken nur schweifen lassen, wie die beiden jetzt miteinander geschrieben haben könnten.
Dann lassen wir doch mal unsere Gedanken schweifen. Also vielleicht haben Sie ja von dankbaren Europäern geschrieben. Also Europäer, die dem Pandemietod noch gerade so von der Schippe gesprungen sind. Durch die Vorzüge dieser mRNA-Industrie. Vielleicht haben Sie auch geschrieben von dankbaren Müttern und Kindern, die ihre Impfpflaster in Bilderrahmen einpflegen und daran denken, wie sie mit Social Distancing die Welt gerettet haben, bis der Impfstoff endlich da war.
Ja.
Vielleicht haben Sie auch gemeinsam von Denkmälern geträumt. Vielleicht ein Ursula Leyen Triumphbogen oder eine Pfizer-Allee in Berlin-Mitte.
Vielleicht haben Sie ja auch von der Goldgrube gesprochen. Ich meine, das ist ja schließlich der Pfizer-Partner BioNTech hat ja da sein Büro Goldgrube in Mainz. Vielleicht hat man ja aber auch Absprachen getroffen. Also wie man zum Beispiel eine Ausschreibung so gestalten kann, dass nur ein Unternehmen gewinnen kann. Pfizer.
Vielleicht haben Sie ja auch besprochen, wie man strategisch vorgehen kann. Also der Bevölkerung einen Impfstoff schmackhaft zu machen. Ein Impfstoff, der schon nach 3 Monaten nicht mehr dazu berechtigt, in ein Restaurant zu gehen. Und den muss man so verkaufen, als wenn es der Weg in die Freiheit wäre.
Mhm.
Wir wissen es leider nicht.
Nee. Und wie war eigentlich der Ton zwischen diesen Chefverhandlern? Also welche Emojis wurden da benutzt? Das Smiley, Zwinker-Smiley, Angst-Smiley oder weiß ich nicht, Aubergine und Pilz? Man weiß es nicht, wir wissen es nicht.
Was wir jedenfalls glauben zu wissen, entspringt einem Artikel der New York Times, veröffentlicht am 28. April 2021. Da geht es in diesem Artikel um diesen Impfstoffdeal. Dort wird dann längere Zeit auch das Dilemma von Frau von der Leyen dargelegt. Mhm. Es war ja unter anderem so, dass es damals Lieferschwierigkeiten mit AstraZeneca gab und es könnte so gewirkt haben, als wenn Frau von der Leyen zu wenig Impfstoff für die EU besorgt hat. Genau, und dann könnte die EU ja hinter andere Länder zurückfallen bei der Impfquote.
Mm, ja, richtig. Wohl dem, der ein enges Verhältnis zur Pharmaindustrie hat. Und die EU-Kommissionspräsidentin hatte dieses enge Verhältnis, laut New York Times. Zitat aus dem Artikel.
Es geht um den Chef von Pfizer, Mr. Albert Bourla.
And he said, also Mr. Bourla said he and Ms. von der Leyen had developed a deep trust because he got into deep discussions. He said he knew details about the variants. She knew details about everything. So that made the discussion way more engaged.
Es war sehr schön. Ich übersetze es jetzt nochmal auf Deutsch.
Bitte.
Wir hatten ein tiefes Vertrauen, weil wir in tiefe Gespräche geraten sind. Sie wusste Einzelheiten über die Varianten. Sie wusste Einzelheiten über alles. Das machte die Diskussion viel engagierter.
Das ist mir ein bisschen zu schlüpfrig.
Ja, aber entschuldige, ey, es liest sich echt wie eine Anweisung zum Tantra. Das war aber nicht so gemeint, so schlüpfrig. Ich habe mich bloß versucht, in die Rolle von Albert Bourla zu versetzen, wie da also Frau von der Leyen permanent an seinem Telefon hängt und ihm WhatsApp-Nachrichten bestimmt auch tief in der Nacht schickt und sagt, also Albert, ich brauche es halt wirklich von dir. Mhm. Ich brauche diese Dosis und ich bin sogar bereit dafür zu zahlen, was immer du verlangst. Jedenfalls, wenn es 35 Milliarden Euro sind, habe ich das noch im Budget.
Ja.
Das ist ja, da habe ich Aubergine im Kopf.
Ja, ja. Der Titel des New York Times Artikels, wie Europa einen Pfizer-Impfstoffvertrag mit SMS und Anrufen besiegelte.
Nur schade, dass wir diese SMS nicht zu lesen bekommen.
Ja, aber die Verträge, die sind ja da. Der Impfstoff steht ja praktisch schon knöchelhoch in den Praxen. Jetzt muss er nur noch in den Armen der armen Bevölkerung und in den Armen der reichen Bevölkerung natürlich. Auch. Und siehe da, mehr Impfer als Arme.
International gesehen natürlich erstmal in den Armen der reichen Bevölkerung. Ist das eigentlich schon aufgeklärt, lieber Jan Böhmermann und Co., was Sie dazu sagen, dass nach wie vor keiner in Afrika geimpft wird, wohingegen wir schon bald die vierte spritzen?
Ich glaube, das ist noch nicht aufgeklärt.
Nee, 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 nee. Die linken Abgeordnete im Bundestag, Katrin Vogler, hat eine kleine Anfrage gestellt. Report Mainz hat diese Anfrage aufgegriffen. Was müssen wir da lesen? Viel mehr Impfstoff bestellt als bekannt. Die Bundesregierung hat nach Informationen von Report Mainz mehr Corona-Impfstoff bestellt als bisher bekannt. Hm. Nur ein Viertel davon ist bereits verimpft worden.
Dankenswerterweise hat das Magazin für uns auch nochmal nachgerechnet. Bis 2023 sollen 660 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Für 83 Millionen Menschen. Das wären knapp 8 Spritzen für jeden.
Ich wusste, dass ich dich im Laufe dieser Sendung noch beruhigen kann mit dieser Zahl. Hm? Du wirst ja in diesem Jahr 40.
Ja, ich wurde 40, ich werde 41.
Ach Benjamin. So, schade. Ich wollte dir nämlich so einen Impfigel schenken. Und Joppa von oben bis unten mit Spritzen voll.
Ich würde lieber einen Mad-Igel nehmen, wenn das okay ist.
Ergänzend schreibt der Münchner Merkur, Corona in Deutschland. Karl Lauterbach hat 35 Millionen Boosterimpfungen zu viel bestellt. Der Artikel vermutet dann, dass unser aller Gesundheitsminister 128 Millionen Booster bestellt hat, was ja deutlich mehr ist, als wir brauchen, also deutlich mehr.
Ja, der Merkur und der Tagesspiegel, die vermuten jetzt ein Versehen. Zitat aus dem Merkur, das Problem besteht in der Unterscheidung zwischen Booster und normaler Moderna-Dosis. Denn für einen einzelnen Booster braucht es nur eine halbe Moderna-Dosis. Karl Lauterbach hat somit wohl versehentlich 35 Millionen Moderna-Dosen und damit 70 Millionen Booster bestellt, das Doppelte. Das bestätigte dem Bericht zufolge auch die EU-Kommission, über die die Bestellung abgewickelt wurde.
Okay, es ist letzten Endes, es ist ein Schlusslichkeitsfehler.
Ja.
Und im Zweifel gilt wie immer, viel hilft viel.
Ja.
Ich habe vielleicht die Vermutung, dass Karl Lauterbach mathematisch die Basta Berlin Abendschule besucht hat. Wir können ja auch nicht immer so gut rechnen. Ich finde, das kann passieren. Was soll's? Schwamm drüber. 35 Milliarden Schwämme meinetwegen. Wobei, Ein Schwamm kostet beim Netto, glaube ich, ungefähr 20 Cent. Mhm. Dann wären das ja 165 Milliarden Schwämme, die wir drüber wischen können. Und wisst ihr, Freunde, weil heute Donnerstag ist, schmeißen wir einfach die 165 Milliarden Schwämme in die Nordsee. Dann steigt auch der Wasserpegel nicht so sehr und wir haben was für die Umwelt getan. Und wenn wir schon die Schwämme in die Nordsee gekippt haben, dann können wir ja beispielsweise auch noch den Maskenmüll verbrennen. Und vielleicht verstecken wir den Testmüll einfach unter der Müllhalde. Und die Impfflaschen, die gießen wir einfach ins Schwimmbad. Da können ja dann die lieben Kleinen drin schwimmen. Aber bitte nur, wenn sie geimpft sind.
Kann dir nicht mehr so ganz folgen. Ich glaube, du bist abgedriftet.
Nö, wieso?
Bisschen wirr im Kopf. Was, der Herr Golbe heute? Ja.
Ich jetzt, wieso denn? Also frag doch mal deinen Bundeskanzler, frag doch mal den Gesundheitsminister, frag doch mal die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Ich finde, die fahren eigentlich eine Politik, die ist noch viel mehr abgedriftet als ich mit meinen Schwämmen.
Stimmt, und ich glaube, da geht es um die Impfung.
Exakt. Es geht tatsächlich um die Impfung. Und es geht auch um die Werbung dafür.
Oh ja, die 60 Millionen Euro Impfkampagne. Entschuldigung, damit du mir jetzt folgen kannst, die 300 Millionen Schwämme Impfkampagne. Olaf Scholz meint, wir müssen mal wieder eine Werbekampagne für die Impfung machen. In den kommenden Monaten werden wir also wieder schön auf allen Kanälen beschallt und informiert. So werden auch die letzten Schwurbler selbstverständlich überzeugt. Mhm. Und die Kampagne trägt den schmissigen Namen Impfen hilft.
Und das steht da außer Frage. Impfen hilft, das stimmt. Karl Lauterbach beispielsweise. Also je mehr wir impfen, desto kleiner wird ja sein Rechenfehler mit der Bestellung. Impfen hilft, absolut richtig. Vor allem ja auch Frau von der Leyen. Also je mehr wir impfen, desto weniger fällt auf, wie viele 100 Millionen Dosen sie zu viel bestellt hat. Mhm. Impfen hilft, stimmt. Vor allem ja auch den Bulgaren. Also je mehr wir uns impfen, desto weniger Angst haben die mehrfach geimpften Deutschen vielleicht vor dem bulgarischen Wildtyp.
Und Impfen hilft. Also zum Beispiel der Werbeagentur Scholz and Friends. Kein Scherz. Die Olaf-Scholz-Kampagne, vorgestellt von Olaf Scholz und ausgedacht von Scholz and Friends. Und in Impfen hilft, stimmt natürlich auch den ganzen Zeitungen, die diese Kampagne jetzt abdrucken, und auch den Radiosendern, die sie dann dudeln. 60 Millionen Euro. Katsching.
Impfen hilft natürlich, selbstverständlich. Im Zweifel ja auch denen, die Olaf Scholz ohnehin nicht so ganz ernst nehmen. Beispiel Twitter-Account der Jansen. Er schreibt, die neue Impfkampagne wird Ihnen präsentiert von Sanifair. Bekommt der Pass Sanifair aus Frankreich eine ganz neue Bedeutung.
Ja, aber du, wenn allen geholfen ist, was soll jetzt daran falsch sein?
Allen wird geholfen.
Ja.
Na klar, weil ja auch alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Also weil alle miteinander staatstragend sind. Schade. Von dieser Kampagne Impfen hilft habe ich bislang noch kein schmissiges Video entdecken können. Aber es gibt da noch eine recht aktuelle Entwicklung von einer anderen Kampagne mit einem Video.
Die besondere Heldenkampagne, vielleicht erinnern Sie sich, aus dem Jahr 2020. Ein ganz besonderes Machwerk und auch echt eine legendäre Kampagne.
Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären.
Emotional, packend und humorvoll, einfach legendär, damals in 2020. Was hat sie gekostet? 60 Millionen? Nee. Hier eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion, beantwortet am 12.01.2021. Die Kosten für die Produktion der besondere Heldenvideos belaufen sich auf 317.772 Euro brutto. Für bewerbende Mediamaßnahmen, also TV, Internet, Social Media, wurden insgesamt 1.756.086 Euro brutto eingesetzt. Tutto completo, also 2 Millionen Euro abgerundet.
Schnäppchen. Und jetzt satteln wir die Pferde. Wir reiten nochmal schnell durch eine Seilschaft der Republik. Die besondere Heldenkampagne wurde entwickelt von Florida Entertainment. Florida Entertainment wurde 2018 gegründet von Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Die beiden sind bekannt aus dem TV-Format Joko und Klaas. Am 2. Dezember vergangenen Jahres war Olaf Scholz auf Pro7 zu sehen. Er hatte einen Auftritt bei Joko und Klaas 15 Minuten. In diesem Format dürfen Joko und Klaas frei und angeblich ohne Absprache mit Pro7 darüber entscheiden, was in ihrem Fernseher für 15 Minuten passiert. Und sie haben sich für Olaf Scholz entschieden. Und jetzt raten Sie mal, wer von der SPD nominiert wurde, bei der Bundesversammlung am 13. Februar den Bundespräsidenten zu wählen.
Joko und Klaas?
Knapp daneben.
Joko?
Nein.
Klaas?
Ja.
Okay, cool. Ja, also Klaas Häufer-Umlauf wird von der SPD tatsächlich nominiert, den SPD-Kandidaten Frank-Walter Steinmeier zu wählen. Gibt vorher dem SPD-Kanzler freie Sendezeit auf Pro7 und arbeitet ein Jahr zuvor im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung mit seiner Produktionsfirma für die Bundesregierung. Skandal?
Nein. Realität in der staatstragenden Bimbis-Republik Deutschland.
Raus aus der Panik, rein in die Panik. Wer braucht schon die Wissenschaft?
Ganz im Ernst, wir haben's satt. Also, da ist wieder eine Bund-Länder-Konferenz mit diesen Gesundheitsministern. Bayern fordert eine Wiedereinführung des Genesenenstatus von 6 Monaten. Und was sagt Karl Lauterbach?
Er sagt nein. Die Studienlage dazu sei eindeutig, es bleibe bei 3 Monaten.
Ja, Herr Lauterbach, Ihre britischen Studien dazu sind so eindeutig, dass sich die Briten selbst nicht daran halten. Und Ihre britischen Studien sind so haltlos, dass deutsche Virologen sagen, die sind nicht haltlos. Die halten nicht stand. So.
Was Karl Lauterbach beruflich macht, habe ich ja bereits festgestellt. Ich bin mir sicher, er ist Bundesminister für Gesundheit. Wir wollen jetzt aber jemanden zu Wort kommen lassen, bei dem wissen wir es auch genau. Professor Dr. Tobias Welte, er ist Lungenfachmann. Außerdem ist er Direktor der Klinik für Pneumologie in Hannover. Mhm. Er wurde am 29. Januar in einem NDR-Interview Folgendes gefragt.
Würden Sie sagen, die Regierungen in den Nachbarländern, in Dänemark und so weiter, handeln verantwortungslos im Angesicht dieser Entwicklung?
Ich greife mal Dänemark heraus, weil ich die dänischen Kollegen und Kolleginnen sehr gut kenne. Und die sind nun alles andere als verantwortungslos. Die analysieren nüchtern ihre Zahlen. Sie sehen keine Patientinnen und Patienten mehr auf der Intensivstation. Sie haben eine sehr geringe Sterblichkeitsrate, dieselbe Entwicklung, die wir auch sehen. Und sie schließen daraus, dass man Covid-19 nicht verhindern kann, dass man aber einen Weg finden kann, mit diesem Virus zu leben.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich sind solche Aussagen irgendwie Balsam für die Seele. Wir haben das Ganze schon länger gesagt. Wir werden mit diesem Virus leben müssen und das ist auch kein Weltuntergang.
Und es ist Zeit, Maßnahmen auch mal fallen zu lassen und diese Inzidenzen auch mal beiseite zu legen. Das mag sich zwar der ein oder andere Journalist jetzt ganz verdutzt die Öhrchen waschen, aber immer mehr Wissenschaftler sehen genau diese Zeit gekommen.
Aber Moment, es gibt auch noch Gründe dagegen, also die Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Ich habe da mal so ein bisschen auf Twitter geguckt und einiges gelesen, auch von dieser Rotpunkt-Fraktion. Dabei werden ja immer auch wieder unsere Kinder ins Feld geführt. Also zum Beispiel, was ist denn jetzt mit den Kindern? Die infizieren sich doch laut Karl Lauterbach gerade reihenweise.
Also auf jeden Fall bekommen sie reihenweise einen positiven Test. Kinder in Krankenhäusern sind jedoch weiterhin selten. Kinder auf Intensivstationen sind äußerst selten und die absolute Ausnahme. Und an Covid-19 verstorbene Kinder hat es in den vergangenen 2 Jahren etwa 30 gegeben. Traurig genug, aber das ist die Zahl. Und alle von ihnen hatten eine Vorerkrankung, heißt es.
Ja, aber Moment, da gibt es ja jetzt noch Long-Covid. Also Long-Covid bei Kindern. Hat Gesundheitsökonom Karl Lauterbach nicht vor einem Monat gesagt, Zitat, wir müssen damit rechnen, dass ungefähr 4-7% der Kinder, die an Covid symptomatisch erkranken, Long-Covid entwickeln.
Aber auch das ist jetzt möglicherweise vom Tisch. Dazu gibt es eine aktuelle Studie aus Dänemark. Und diese Studie hat Christian Karagianidis auf Twitter geteilt.
Der Karagianidis, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin ist.
Ja.
Der Karagianidis, der auch Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung ist.
Ja, ja.
Fahre fort.
Diese Studie trägt den Titel Lange Covid-Symptome und Dauer bei SARS-CoV-2-positiven Kindern, eine landesweite Kohortenstudie. Mhm. Hängen wir es an, den Link?
Ja.
Finden Sie unter dem Video dann auch den Link. Untersucht wurden über 37.000 Kinder, die eine PCR-Testbestätigte SARS-CoV-2-Infektion hatten.
Und besonders interessant, zum Vergleich wurde eine Kontrollgruppe von über 78.000 Kindern untersucht, die nicht infiziert waren. Dabei wurde eben auf typische Long-Covid-Symptome geachtet, also Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und vieles mehr.
Und auf den ersten Blick, erschütterndes Ergebnis, Von den positiv getesteten 6- bis 17-Jährigen berichten 28% von Long-Covid-Symptomen. Das ist also mehr als jedes vierte Kind.
Ja, in der Kontrollgruppe der Nicht-Infizierten finden sich diese Symptome aber bei 27,2% der Kinder und Jugendlichen wieder.
Noch spannender, bei den unter 6-Jährigen gab es in der Kontrollgruppe sogar häufiger Long-Covid-Symptome als bei den Infizierten.
Da brat mir doch einer den Storch Heiner. Fazit, nur etwa 0,8% der SARS-CoV-2-positiven Kinder berichtete im Vergleich zu der Kontrollgruppe über Symptome, die über 4 Wochen anhielten und fast immer nach 5 Monaten verschwunden waren.
Wir haben also 0,8% in dieser repräsentativen Studie und 4-7% bei Karl Lauterbach. Hm. Wissenschaft gegen Politik. Auf welcher Seite möchten Sie stehen?
Ja, Realität versus Panik. Auf welcher Seite möchten Sie stehen? Kommt natürlich ganz drauf an, wen Sie fragen. Und fragen Sie bitte nicht Winfried Kretschmann.
Zitat, sollten politische Ratschläge unterlassen. Kretschmann kritisiert Einmischung von Virologen in Corona-Politik. Hm. Ist ja auch unangenehm, wenn man beim Regieren von der Realität eingeholt wird.
Ja, Winfried Kretschmann, unser Wissenschaftsleugner der Woche.
Ausgezeichnet.
Tja, und damit kommen wir zum Web-Tipp. So, wirklich lang heute sind wir.
Ja, richtig, aber auch richtig schlecht. Joanna sitzt hier neben der Kamera und sie hat so gut wie gar nicht gelächelt.
Was?
Was ist los heute? War das wirklich so schlecht?
Manche lächeln auch in sich hinein, Benjamin. Ich zum Beispiel. Wir haben unseren Web-Tipp. Er sowieso. Und da blicken wir heute mal nach Instagram. Also die Älteren, die denken sich, Insta was? Kenne ich nicht. Teenager denken sich, Instagram ist, glaube ich, dieses TikTok für Senioren.
Aber ja, weißt du. Ja, TikTok kenne ich.
TikTok.
2 Kalorien.
Ja, richtig.
Egal, wir wurden auf ein schönes Profil auf Instagram aufmerksam gemacht mit dem Namen Wir halten zusammen. Blenden wir mal ein. Mhm. Das Ziel der Macher sei, egal ob geimpft oder ungeimpft, wir stehen zusammen gegen Hetze und auch gegen Falschinformationen.
Na, in vielen bunten Bildern wird da über medizinische Sachverhalte informiert, auch mit Quellenangaben. Es wird gegen eine Impfpflicht argumentiert und das Motto lautet eben, Solidarität kann man sich nicht erimpfen. Wir halten zusammen, geimpft und ungeimpft.
Klicken Sie einfach mal rein. Wie gesagt, das Profil bei TikTok, Instagram, bei Instagram heißt Wir halten zusammen.
So ist es. Und wir schreddern.
Schreddern, alles klar, können wir gerne machen.
Und
Schredder aus dem Bundestag zurück ins Wasser-Berlin-Studio geholt.
Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich ein Video schreddern wollen. Mhm. Und welches Video wir schreddern wollen, also vielleicht als Hintergrund, wo ist es aufgenommen?
Buxtehude.
Ach. Ich dachte, das ist immer nur so ein Spruch. Aber Buxtehude gibt es wirklich. Tante Trude aus Buxtehude, die ist, glaube ich, nicht dabei. Aber da hat sich was ganz Besonderes auf dem Marktplatz abgespielt. Und das möchten wir Ihnen jetzt gerne zeigen. Pieks, pieks, pieks. Pieks, pieks, pieks. Wahnsinn, wie sie da stehen, den Abstand gehalten mit Schal und durch Maske. Und wir schreddern jetzt stellvertretend dafür einfach mal die Noten von Bruder Jakob, was mir auch den ganzen Tag irgendwie durch den Kopf gegangen
schreddern
ist.
Schreddern wir auf jeden Fall die Noten und den Text in der Originalversion. Originalversion ist jetzt obsolet.
Ist vom Tisch.
Ich habe Bruder Jakob, pieks, 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 in der Grundschule als Kanon gesungen. Ich finde, das können wir bei jeder Montagsdemonstration einfach nochmal abstimmen.
Und jetzt alle? Pieks, pieks, pieks. Pieks, pieks, pieks. Niemand macht mit, ne? Ist auch immer so. Ja gut, Ankündigungen haben wir noch. Wollen wir vielleicht einfach nur mal so ganz grob sagen, beobachten Sie nächste Woche mal unseren YouTube-Kanal SNA, auch vor dem Donnerstag. Vielleicht wird sich ja das ein oder andere da abspielen, was Sie noch nicht kennen. Und vielleicht halten wir Sie auf unserem Telegram-Kanal Basta Berlin darüber auf dem Laufenden.
Ja, und Herr Joppa wird das bei TikTok dann nochmal vertanzen.
So wird's gemacht. Ja,
genau. Super, das war also Folge 115, das Bürgertelefon für Verschwörungsideologen. Ich muss den Spruch nochmal sagen, weil ich glaube, dass vielleicht gar nicht alle Leute wissen, dass die 115 das Bürgertelefon ist.
Ah.
Machen Sie sich einfach mal den Spaß, Handy raus, nicht die 110, nicht die 112, wählen Sie die 115 und stellen Sie alle Ihre Behördenfragen, die Sie so haben.
Oder gibt's das wirklich? Sowas halt.
Antwort. Ich wusste, Sie stellen mir eine philosophische Frage. Nächste Woche jedenfalls ist es die Folge 116 und sie soll erscheinen am 10. Februar. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis bald. Ah, Vergessen Sie die Geschichte mit dem T-Shirt nicht, entschuldige bitte.
Ja.
Die österreichische T-Shirt-Geschichte. Schreiben Sie uns Ihren Lieblingsskandal.
In die Kommentare.
Nee, muss per E-Mail sein, ansonsten können wir die T-Shirt nicht verlosen.
Betreff Österreich, sowas.
Richtig, die Trucker sollten die Kommentare schreiben.
Sowas. Und mein Name ist Marcel Jopper. Bis dahin und tschüss.